Christian Farnbach, hallo.
Hallo Christian, hier ist Holger.
Hi.
Ich rufe an wegen Wahlen in den USA. Du bist freier Journalist und Dozent, du lebst in New York, du schreibst unter anderem für die Krautreporter und du hast einen eigenen Podcast, in dem du versuchst, die USA zu erklären. Jetzt wollen wir über die Wahlberichterstattung in den USA reden und da dachte ich mir, erklär doch mal, wie unterscheidet sich das von unserer?
Also, ich würde vielleicht als größtes Thema sagen, dass es natürlich sehr viel marktschreierischer ist. Vielleicht fangen wir mal mit dem Fernsehen an. Es gibt im Fernsehen eben die drei großen Nachrichtensender, Fox News, ganz weit rechts außen, dann CNN in der Mitte, vielleicht ein bisschen Mitte links und dann MSNBC auf der linken Seite. Wobei man wirklich sagen muss, dass MSNBC und CNN sich journalistischen Prinzipien bedienen und Fox News wirklich sehr stark auch recht republikaner Propaganda vertritt. Diese Nachrichtensender haben in der Regel tagsüber ein Berichterstattungsprogramm und aber in der Abendschiene dann eher so meinungsorientierte Sendungen. Die Sender kennt man ja auch in Deutschland ganz gut. Man muss dazu ein bisschen sagen, so wahnsinnig viele Zuschauer haben die oft gar nicht. Also so Fox News kommt so abends in der Spitze vielleicht auf 3-4 Millionen Menschen, die 30 Minuten Nachrichtensendung am Abend, die auf ABC läuft, also einem der großen 4 Networks, die so ein bisschen ähnlich wie unser Öffentlich-Rechtliches funktionieren, aber eben natürlich mit Werbung und allem drum und dran, die haben eher so 8 Millionen oder 10 Millionen Zuschauer, also schon etwas mehr. Und da gibt es dann ganz traditionelle Nachrichtensendungen, die so ein bisschen so funktionieren wie bei uns vielleicht, sage ich mal, Heute-Journal und die Tagesthemen. Darüber hinaus die Wahlberichterstattung natürlich geprägt im Print und online von den Titeln, die man auch in Deutschland kennt, also vielleicht zum Beispiel New York Times und Washington Post, die allerdings eher in die, auch ja, in die linke Demokratenseite wirken und nicht von den Rechten so wahrgenommen werden, von den Republikanern. Und jetzt diese Saison wirklich ganz stark im Wahlkampf die Podcast-Landschaft, wo man zum Beispiel sieht, dass auch die Kandidaten ja das Interview suchen mit Menschen wie Joe Rogan, der mehr als 10 Millionen Abrufe hat pro Folge, ein konservativer Podcaster hier, oder Kamala Harris, die beim größten Frauen-Podcast war und dort auch über Abtreibung gesprochen hat und auch dort mehrere Millionen Frauen erreicht hat. Eine Entwicklung, die von den traditionellen Medien, von den etablierten Medien gar nicht mit so viel Freude begleitet wird, sondern das ist tatsächlich so das große Gespräch der aktuellen, ja, des aktuellen Wahlkampfs, wie stark da auch eine neue Mediengattung nach oben kommt, die erstmal auch begleitet wird mit so einer Kritik, ach, so richtig journalistisch sind die ja nicht und das sind ja immer alles auch nur so weichgespülte Interviews.
Ist das ein punktueller Zustand oder ist das ein Trend? Werden die großen überregionalen Medien, denen Harris ja viel weniger Interviews gegeben hat, als man es erwartet hätte, werden die langsam irrelevant?
Also in diesem Wahlkampf jetzt, das ist jetzt meine 5. Präsidentschaftswahl, über die ich aus den USA berichte, kommt mir das tatsächlich so vor. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man gerade unter den Demokraten den Eindruck hat, dass die etablierten Medien, wie zum Beispiel die New York Times, nicht ausreichend vor Donald Trump warnen und dass nicht ausreichend beschrieben wird, was er für eine autoritäre, vielleicht sogar ja diktatorische Gefahr ist und dass die auch zum Beispiel ein Sprachproblem haben. Die New York Times oder auch der öffentlich-rechtliche mit Unterstützungsgeldern finanzierte Radioverbund NPR. Das klingt so ein bisschen so wie bei uns der Deutschlandfunk oft im Programm. Die ringen ganz stark darum, wie sie Donald Trump begleiten sollen und ob sie zum Beispiel sagen sollen, dass er lügt. Die nehmen das Wort Lüge auch nicht in den Mund in der Regel, weil sie sagen, eine Lüge setzt Bewusstsein voraus, dass man etwas Falsches vertreibt. Oder verbreitet. Und deshalb sprechen sie eher von Falsehoods, also eben von Falschheiten oder Unwahrheiten. Und da sagt dann zum Beispiel das Team von Harris und auch ansonsten weite Teile der Linken, das geht uns eigentlich nicht weit genug. Wir müssen das viel stärker beim Namen benennen, was dieser Typ für eine Gefahr ist. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Harris jetzt nicht zur Times gegangen ist. Aber man muss auch ganz stark sagen, so, die kann da sowieso nicht so viel gewinnen, weil wer ein Abo von der New York Times hat oder von der Washington Post oder bei so einem Titel wie dem Atlantic, da sind 90% der Leserinnen sind ohnehin Wähler der Demokraten. Da nützt es für Harris mehr, zu so einem Podcast zu gehen wie Call Her Daddy, also eben diesem Frauenpodcast, von dem ich eben gesprochen habe, von dem sie weiß, da sind jetzt Millionen Frauen, die sich vielleicht gar nicht so sehr mit Politik beschäftigen, irgendwo in der Mitte des Landes wohnen und denen ich mich überhaupt erstmal präsentieren möchte und die überhaupt erstmal mitbekommen müssen, wer ich so bin. Also das, die traditionellen Medien haben da wirklich auch in diesem Gesichtspunkt gar nicht so viel zu bieten für so eine Kandidatin.
Das würde bedeuten, es wäre schlau gewesen, wenn Harris doch zu Rogan gegangen wäre. Also der hatte sie ja eingeladen, ihr dann wieder abgesagt, weil sie gesagt hat, nee, ich kann nicht in dein Studio kommen, komm bitte zu mir und ich kann auch nicht 2 Stunden mit dir reden, sondern nur 1 Stunde. Wäre es schlau gewesen, dass sie da hingeht? Hätte die da was gewinnen können?
Ich glaube schon, dass es schlau gewesen wäre. Das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen ungünstig gelaufen. Ich finde, er hat da auch natürlich irgendwie so sein Blatt etwas überreizt. Also in der letzten Woche des Wahlkampfes von der Kandidatin zu verlangen, dass sie halt nach Texas runterfliegt, um da 3 Stunden mit ihm zu sitzen, als ob er so ein König wäre, der so aus Gnade ein bisschen Hof hält, finde ich, ist schon auch viel verlangt. Donald Trump hatte die 3 Stunden, war auch in der Sendung. Ich glaube, für Donald Trump hat das jetzt nicht so wahnsinnig viel Zusätzliches gebracht, weil das sowieso seine Kernklientel ist, diejenigen, die diese Sendung hören. Und für Harris, glaube ich, wäre es in Ordnung gewesen, denn Rogan ist kein besonders harter Interviewer. Also der ist nicht sehr konfrontativ, sondern ist sehr daran interessiert, dass die Menschen ein Gespräch mit ihm führen und lässt denen eigentlich sehr viel Raum. Wir sehen da eben auch letztlich, welche Taktiken die beiden Wahlkampflager gerade verfolgen. Also Donald Trump setzt sehr stark auf junge, unzufriedene Männer, versucht darüber auch mehr als frühere republikanische Kandidatin, schwarze republikanische Kandidatin, schwarze und Latino-Männer zu erreichen. Und Kamala Harris setzt eben mehr auf Frauen, junge Frauen, insgesamt eine buntere, breitere Koalition an Menschen, versucht eben mehr Leute über zum Beispiel das Thema Abtreibung zu erreichen. Donald Trump setzt dann eher auf solche Symbole wie, ich gehe zum Boxkampf, ich sitze eben bei Rogan im Podcast und bei welchen, die noch sehr viel weiter draußen sind, bei noch viel rechteren. Und der Dienstag wird halt zeigen, ob diese Wette von ihm aufgeht. Denn am Ende ist das natürlich eine Gruppe, die vielleicht eine große Unzufriedenheit hat, aber die auch historisch nicht unbedingt eine Gruppe ist, die dann auch tatsächlich wählen geht.
Wo Harris aber hingegangen ist, ist ausgerechnet Fox News, also der Gott sei bei uns des liberalen Journalismus. Kann die da denn irgendwas gewinnen?
Also sie hat sich da tapfer geschlagen. Sie ist auch nicht zu einem dieser Meinungssender-Sendungen gegangen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die sind wirklich extrem weit draußen rechts. Da gibt es wirklich eine große Hetze. Das kann man sich aus Deutschland gar nicht vorstellen, wie krass und extrem dieser Sender positioniert ist, eben wie gesagt, gerade in diesen Abendstunden. Aber selbst tagsüber haben die sowas wie eine Live-Kamera von der Situation an der Grenze, die man auch 24 Stunden online abrufen kann und so. Also die Fox News Border Cam, um eben das Thema hochzutreiben, wie angeblich wahnsinnig furchtbar die Migrationsgefahr ist oder die Gefahr durch Migranten ist. Donald Trump sagt ja auch immer, okay, dadurch werden Häuser teurer, dadurch ist die Kriminalität hoch, sie essen unsere Katzen und Hunde, hat er in der Debatte gesagt und so weiter. Und all das unterstützt natürlich Fox News. Sie hat aber dann in dem Interview, das hat sie einem Nachrichtenmoderator dort gegeben, Brad Baier, der noch innerhalb dieser ganzen Suppe zu den eher etwas gemäßigteren gehört. Und sie hat ihn auch relativ hart rangenommen. Sie hat gesagt, der Ausschnitt, den du mir hier zeigst, der ist quasi manipuliert. Das ist gar nicht der Ausschnitt von Donald Trump, wo er das wirklich Extreme sagt, sondern ihr habt jetzt hier was Weichgespültes von ihm rausgesucht. Und ich finde, sie hat da so, wie die frühere Strafverteidiger oder Staatsanwältin, die sie ist, eigentlich rausgearbeitet, dass sie auch Menschen Kontra geben kann. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt hat dieses Interview für sie funktioniert, denn ihr wird ja immer vorgeworfen, gerade von so Unentschlossenen in der Mitte, wer weiß schon, ob die gegen jemanden wie Putin oder Xi Jinping für unser Land einstehen kann. Als Schwarze und als Frau, nehmen die überhaupt ernst? Und wenn sie dann halt in so einem Interview sitzt, bei Leuten, die sie vielleicht auch kritisch sehen, dann könnte das eben ein Signal sein zu sagen, ach nee, schau, die kann es halt doch.
Denkst du, das hat funktioniert?
Also ich glaube, dass die Medien- und Kommunikationsstrategie des Harris-Wahlkampfs insgesamt sehr klug war. Die war teilweise geschuldet, das ist natürlich teilweise geschuldet diesem sehr engen Zeitplan, der sich ergeben hat durch diesen überraschenden Rückzug von Joe Biden. Aber Meines Erachtens kann man den Wahlkampf eigentlich in drei Teile unterteilen. Man sieht den ersten Teil, wer sich erinnert, als Joe Biden zurückgezogen ist, dann gab es ja ganz stark so dieses, die Freude ist wieder zurück im Wahlkampf. Sie hat gelacht und es gab die Kokosnusspartys und irgendwie sie sei Brad, also so eine Frau, die sich nicht so drum schert, was die Männer von ihr denken, sondern tatsächlich eben lieber arbeitet und lieber was erreicht und verändert. Und da war eben ja auch beim Nominierungsparteitag ganz stark die Rede davon, so ja, sie hat endlich wieder die Freude zurück in die Politik gebracht und der Mehltau so von Joe Biden habe sich gelüftet. Und als zweiter Teil kam dann ein Teil, in dem sie das inhaltlich untermauert hat, in dem sie angefangen hat, auch in Reden mehr darüber zu sprechen, was sie erreichen möchte, hat so politische Ziele in der Mitte vorgestellt, die zum Beispiel darauf zielen, dass Leute, die die erste Immobilie kaufen, eine finanzielle Unterstützung bekommen oder einen Steuerkredit für Menschen, die Kinder bekommen, Unterstützung für Leute, die ein eigenes Unternehmen gründen. Also alles so Sachen, die gar nicht unbedingt auf die ärmsten Gesellschaftsschichten abzielen, sondern eher so auf die Mitte. Nach diesem Inhaltsteil dann kam jetzt eigentlich zum Ende hin nochmal ein dritter, sehr ernster Teil dazu, der nochmal ganz stark Attacke auf Donald Trump fährt und ganz stark umreißt, dass er so eine diktatorische Gefahr ist und dass er ja schon einmal versucht hat, ein demokratisches Wahlergebnis zu manipulieren oder zu überwerfen, versucht hat, einen Coup anzuzetteln mit dem Sturm auf das Kapitol. Und so dieser Dreiklang, also eben erst die Freude, dann die Inhalte, jetzt die Attacke, das sieht man schon stark. Und ich finde, sowas dann wie dieser Fox-Auftritt passt dann schon da rein zu sagen, schau, ich kann auch Attacke und hier lass uns über meine Inhalte reden, auch um eben zu zeigen, so ich bin jetzt nicht nur die Alberne, die laut lacht.
Die ersten drei Teile hat man irgendwie mitbekommen, also dieses Freudige und die Attacke. Irgendwie hat man hier von Deutschland aus zumindest immer so ein bisschen den Eindruck, es würde in der Berichterstattung kaum um Inhalte gehen, also den zweiten Teil, den du da gerade genannt hast, sondern eher um so die persönlichen Darbietungen, also die Performance, die diese Leute. Was sehe ich denn eigentlich, wenn ich die US-Medien nutze? Also wissen die US-Amerikaner und Amerikanerinnen, was sie da wählen oder wählen sie auch bloß eine Performance?
Also ich glaube, das muss man vielleicht von beiden Seiten beantworten. Und damit meine ich, sich einmal den republikanischen Kandidaten anschauen und einmal dann Harris anschauen. Also ich glaube ganz stark, natürlich wird auch eine Performance mitgewählt. Natürlich wird auch mitgewählt, fühlt die sich so an wie eine Kandidatin der Veränderung oder das fühlt die sich so an, dass ich mich zum ersten Mal selber sehe, wenn ich eine schwarze Frau bin zum Beispiel, ja? Oder eine Frau überhaupt. Also da stecken natürlich auch ganz viele Fragen der Repräsentanz drin, zu denen ich auch immer so sagen muss, da sind wir dann als Deutsche schnell dabei, um das irgendwie zu belächeln und zu sagen, es kann ja nicht sein, dass man irgendwie dauernd nur so diese Kästchen abhakt, wo man jetzt irgendwie der Erste ist und nur so nach Diversity schaut oder sowas. Aber andererseits, finde ich, muss man in Deutschland auch sagen, wann haben wir denn den ersten deutsch-türkischen Kandidaten mal gehabt? Und es war bei uns auch ein Thema, dass Angela Merkel eine Frau ist und wie sie damit umgeht. So, also das ist jetzt kein spezifisch amerikanisches Phänomen meines Erachtens. Und es ist eben schon auch ein Zeichen dafür, wie eine Gesellschaft sich weiterentwickelt und sich modernisiert. Und wenn du jetzt fragst, wie ist das mit Inhalten bei Donald Trump? Also dem ist natürlich mit Inhalten auch schwer beizukommen, wenn er sich nicht gebunden fühlt an das, was er gestern gesagt hat. Also das ist ja ein großes Problem für die Medien, überhaupt mit einem Kandidaten wie Donald Trump umzugehen, weil du gar nicht sagen kannst, ob das jetzt stimmt, was er gerade sagt. Also das ist ja, nichts bedeutet irgendwas. Ja, heute ist es so, morgen so, die Lügen gehen ins Tausendfache bei dem. Und du kannst da auf manche positiven Inhalte meines Erachtens gar nicht eingehen, sondern kannst halt schauen, was hat der eigentlich so gemacht? Und in der Vergangenheit, was er gemacht hat, ist, schon als Unternehmer hat er eine Anzeige gegen 5 Schwarze geschaltet, ganzseitig, um für sie die Todesstrafe gefordert, weil sie in einem New Yorker Mordprozess angeklagt waren. Später hat sich herausgestellt, dass die unschuldig waren, also die Central Park 5 heißt dieser Fall. Ich erzähle das deshalb, weil es so ein Beispiel ist für so einen Rassismus, für den der steht. Ich finde, du kannst dir anschauen, dass er in seiner ersten Präsidentschaft ein Einreiseverbot für Menschen aus muslimischen Ländern ausrufen wollte. Man kann sich anschauen, wie er Steuererleichterungen vor allen Dingen für Milliardäre durchgedrückt hat. Also so das, was er sagt, kann man messen an dem, was er bisher getan hat. Und wenn man schaut, was er bisher getan hat, dann geht das in Richtungen, die vielleicht autoritär sind, faschistoid, diktatorisch, je nachdem, welche, wie extrem man da in der Wortwahl sein möchte. Aber die, ich finde, es gibt schon Gründe zu sagen, wenn dieser Mensch verspricht, dass er 20 Millionen Menschen aus den USA deportieren möchte, dass er das ernst meint. Und damit kommt er auch bei vielen Leuten an. Also es gibt auch sehr viele Menschen, die das gut fänden, wenn Menschen, die ohne Papiere im Land sind, ausgewiesen werden und wenn da die Polizei nachts kommt und die abholt. Also solche Teile seiner Politik würde ich ernst nehmen, wenn er sagt, wir sorgen dafür, dass die Energiepreise halbiert werden und dass eine tolle Krankenversicherung für alle kommt. In der TV-Debatte hat er ja gesagt, ich habe Konzepte eines Plans dafür. Dann ist es oft einfach Gerede und man darf da nicht so viel drauf geben. Und dann ist man natürlich auch als Journalist in einer prekären Lage, weil wie gehst du damit um?
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die irgendwie noch redaktionell kuratierten Medien gesprochen. Also die Sender, die Zeitungen, auch die Podcaster. Ist mit im Zweifelsfall ja noch jemand, der sich vorher Gedanken macht. Jetzt gibt's aber auch noch die Socials. Und das dickste Ding aus meiner Perspektive ist natürlich Elon Musk. Der kauft sich Twitter und scheint gerade implizit wie explizit wirklich alles zu unternehmen, um Trump zum Sieger werden zu lassen. Inklusive auf Wahlkampfveranstaltungen buchstäblich rumzuhüpfen. Wie wirkmächtig ist Musk in diesem Wahlkampf überhaupt und die gesamten sozialen Medien mit ihm?
Also Twitter oder jetzt X hat sich schon zu einer rechteren Blase entwickelt. Ich glaube, sehr viele gemäßigte oder linke Personen haben sich davon abgewandt und suchen sich andere soziale Netzwerke. Ich glaube, Musk funktioniert eben auch total in dieser Logik, was wir vorhin besprochen haben von diesen unzufriedenen Männern, so diese Crypto-Bros und so, die eben zum Beispiel Rogan hören. Also da ist er genau natürlich mit auf Linie, weil er irgendwie ein Unternehmensgenie ist und so und der ja auch sehr viel zum Beispiel mit Kryptowährungen gearbeitet hat. Und der meines Erachtens sich natürlich auch knallhart Vorteile davon verspricht, sollte Trump an die Macht kommen. Also die bandeln jetzt irgendwie an, dass er eine Effizienz-Taskforce in der Regierung schaffen soll, die ein Drittel aller Kosten reduzieren soll oder streichen soll, also ein Drittel aller Staatsausgaben. Also irgendwie sehr visionäres, oberflächliches Gerede. Und gleichzeitig Elon Musk oder auch bei Jeff Bezos, über den wir vielleicht gleich noch reden, wie er mit der Washington Post agiert, muss man auch sagen, bei diesen Männern oder bei dieser Kaste der Superreichen ist es in dieser Wahl auch einfach eine Kalkulation. Die Kalkulation ist, wenn ich mich öffentlich gegen Kamala Harris positioniere und Kamala Harris die Wahl gewinnt, wird mir nichts passieren, weil sie einfach sich an demokratische Gepflogenheiten hält und diese Menschen nicht dafür bestrafen wird. Wenn ich mich öffentlich gegen Donald Trump wende, kann es sein, dass er mir irgendwie das Unternehmen zerhaut und meine Angestellten deportiert. Also die Gefahr, die durch diesen rachsüchtigen Kandidaten ausgeht, der eben sich nicht an demokratische Normen halten wird, ist ja viel größer. Das heißt also, ich verliere nichts, wenn ich mich für Donald Trump ausspreche, sondern ich kann eigentlich nur gewinnen.
Das ist aber doch vorauseilender Gehorsam. Also genau das, was man nicht machen sollte, wenn die Tyrannei am Horizont droht.
Richtig. Und das könnten wir Jeff Bezos vielleicht schreiben. Aber es ist exakt aus dem Handbuch für autoritäre und für aufziehende faschistische Systeme. Dass da ein innerer Zensor loslegt und überlegt, wie man dem großen Führer nicht auf den Schlips tritt.
Wir waren abgeschweift von der Wirkmacht der sozialen Medien. Sind die in der Lage, die Wahl merklich zu beeinflussen?
Tja, bei dieser Wahl ist ja alles wichtig und damit auch irgendwie nichts. Also man kann halt auf ganz viele Dinge zeigen und sagen, ah, da hätten wir eigentlich vermutet, dass das die Wahl entscheidet. Also der Anschlag auf Donald Trump, der Wechsel von Joe Biden, die Tatsache, dass Donald Trump ein verurteilter Verbrecher ist, dass es einen Vergewaltigungsprozess gegen ihn gab, der von einer geschworenen Jury zugunsten der Anklägerin entschieden wurde. Vielleicht die Tatsache, dass eben da historisch die erste schwarze Frau ist. Und trotzdem schauen wir jetzt halt auf die Zahlen und es sieht so aus, als ob weiter eine Anzahl an Menschen in einer Handvoll von Bundesstaaten über diese Wahl entscheiden nächste Woche, die alle in ein Fußballstadion passen, bei irgendwie 340 Millionen Menschen im Land oder vielleicht 170, die dann am Ende eine Stimme abgeben. Also es ist natürlich ein Ergebnis dieses wahnsinnig absurden Wahlsystems hier. Und wenn wir sagen, so wie bei den letzten beiden Wahlen, dass es vielleicht 80 oder sogar nur 40.000 Menschen sind, die diese Wahl entscheiden, dann wird natürlich jedes kleine Element wichtig. Dann könnte es natürlich sein, dass es gerade die Debatte über einen misslungenen Scherz bei Trumps Wahlveranstaltung im Madison Square Garden ist, bei der ein Comedian gesagt hat, es gäbe eine große Müllhalde, die im Ozean schwimmt und man nennt sie Puerto Rico. Und plötzlich gibt es halt 400, 450.000 puerto-ricanische Menschen in Pennsylvania, wo, glaube ich, das letzte Mal, was war der Unterschied, vielleicht 20.000, 30.000. Ich meine, das kann man sich schon vorstellen, dass dann 10% der Leute plötzlich sagen, ja okay, wenn der meine Heimat so beleidigt und wenn das irgendwie ein Symbol dafür ist, wie diese Menschen insgesamt ticken, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Und wie erfahren die davon, dass dieser komische Comedian im Vorprogramm Stunden bevor Donald Trump geredet hat, diesen Scherz gemacht hat? Natürlich dadurch, wenn Bad Bunny, Ricky Martin und Jennifer Lopez ihnen das über Instagram in die Feeds spülen. Also es gab 4 oder 5 Prominente, die aufgrund dieses Scherzes den weiterverteilt haben in ihren Instagram-Accounts. Und ich habe mir nur mal bei diesen 5 Prominenten die Mühe gemacht, die Zahlen zusammenzuzählen. Das erreicht dann 700 Millionen Menschen.
Du hattest vorhin gesagt, dass die klassischen Medien eher unzufrieden seien mit dieser neuen Medienwelt, über die wir da gerade reden. Ist die eigentlich geeignet, die alte Medienwelt zu verändern oder wird das eher eine Ergänzung?
Also ich würde mir öffentlich einen stärkeren Austausch darüber wünschen, was die etablierten Medien aus den Veränderungen in ihrem System gerade lernen oder wie sie das intern diskutieren. Ich würde mir wünschen, dass häufiger darüber gesprochen wird, wie man intern mit einer autoritären Gefahr wie Donald Trump umgeht. Dass darüber gesprochen wird, wie vielleicht auch welche Hintergründe die eigenen Leute haben. Wie entschieden wird, dass das eine Thema irgendwo auf Seite 15 versteckt wird, das andere auf der Titelseite landet. Dann sind wir sogar auch schon wieder 8 Jahre zurück, als es um die Entscheidung ging, kurz vor der Wahl nochmal so einen E-Mail-Skandal von Hillary Clinton, der dann keiner war, auf die Titelseite der Times zu heben. Das entscheidet dann am Ende vielleicht, hat dann am Ende vielleicht nicht die Wahl entschieden, aber es war eins von 15 Puzzlestücken, ja, die gegen sie gewirkt haben. Und ich würde mir da als Konsument wünschen, dass mir die Motive und die Abwägungsprozesse in den etablierten Medien stärker nahegelegt werden. Ich habe den Eindruck, bei diesen neuen Medien, bei so einem Podcast wie Joe Rogan, da weiß ich, wie der tickt. Ja, das ist mir relativ klar und dann kann ich entscheiden, gehe ich da mit oder gehe ich nicht mit. Und bei den etablierten Medien, die sich gerne dieses Bild geben von, wir sind völlig neutral, denke ich dann immer, ja, aber das stimmt ja nicht. Allein schon die Abwägung, wo was stattfindet und in welcher Größe es stattfindet, ist ja schon eine Gewichtung. Und ich möchte verstehen, was euer Kompass ist, um diese Gewichtung vorzunehmen. Und ich würde mir wünschen, dass das eine Veränderung wäre, die vielleicht durch so eine Bedrohung oder durch so eine neue Konkurrenz entsteht. Aber so richtig sehe ich das noch nicht.
Die Kritik, die du da gerade geäußert hast, ich habe so das Gefühl, als hätte ich die genau so nach den letzten 2 Wahlen auch gehört. Also als die E-Mails von Hillary und so. Also es gab große Medienkritik. Haben die US-Medien diesmal irgendwas anders gemacht, was besser gemacht? Haben die irgendwas gelernt aus den letzten 2 Legislaturperioden?
Ich glaube, es gibt immer noch ein sehr großes Bestreben von den Rechten als seriös wahrgenommen zu werden und dass man, glaube ich, eher das Gefühl hat, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen den Eindruck gewinnen, dass wir über Trump nicht nur schlecht schreiben, sondern dass wir auch genauso hart mit den Demokraten umgehen. So. Und das ist natürlich, wenn du einen Kandidaten hast, der völlig schamlos in eine Richtung prescht, dem auch egal ist, ob er der Lüge überführt wird, der sagt, wenn du es einfach nur oft genug sagst, glauben es die Leute ja irgendwann. Oder sein Vize J.D. Vance, der sagt zu dieser Geschichte mit wir essen die Hunde oder die Immigranten essen die Hunde und die Katzen, dass J.D. Vance sagt, ja, es ging uns nicht darum, ob das wirklich stattgefunden hat, sondern es ging uns darum, das Thema zu setzen. Also da, ich finde, da merkt man dann schon auch eine Unfähigkeit der Medien, mit einer solchen Dreistigkeit und Schamlosigkeit umzugehen. Und da hätte ich mir schon gewünscht, eben, ja, dass es da einen anderen Lernprozess gibt, dass es auch Prozesse gibt, die so dafür sorgen, dass man sich nicht so vor den Karren spannen lässt. Ich finde, es gibt auch immer noch das Problem, dass zu sehr auf einfache Berichterstattung gesetzt wird. Also zum Beispiel wieder ein Bericht über die immer noch knappen Umfragen. Du kannst es einfach natürlich viel leichter schreiben, dass da 1000 Leute befragt wurden und es steht jetzt 45 zu 44. Da ist halt schnell mal irgendwie 5000 Zeichen geschrieben im Vergleich zu, wir haben jetzt mal wirklich nachgehakt, wie realistisch der, bei irgendwie 5 Volkswirten nachgehakt, wie realistisch der Zollplan von Donald Trump wäre und welche volkswirtschaftlichen Strömungen es da gibt und wie die das sehen. So. Also mir ist das dann schon klar, aber da finde ich, gibt es trotzdem eine oft sehr behauptete Neutralität, da gibt es wenig, was neu gelernt wurde. Und mir ist es nochmal als Punkt wichtig, Neutralität wird ja oft ausgerufen als Wert von Menschen, die historisch in der machtvollen Position saßen. Und die dann ihre Haltung als die neutrale Haltung verkaufen. Mir ist das so klar geworden, als ich mal in einem Seminar war, in dem eine Frau erzählt hat, dass sie in ihrer Redaktion davon abgezogen wurde, über LGBTQ-Themen zu schreiben. Und der Chefredakteur hat gesagt, du als Frau in einer lesbischen Beziehung mit Kindern kannst nicht neutral über lesbische Themen schreiben für uns. Und in diesem Seminar hat dann jemand anders gesagt, als ob er als heterosexueller Mann keinen Standpunkt hätte. Er hat halt nur zufällig den Standpunkt der Mehrheit. Und an dieses Gespräch muss ich total oft denken, wenn es darum geht, dass jemand Neutralität einfordert und ich mich dann immer berufen fühle erstmal oder versuche daran zu erinnern, so meint er jetzt gerade wirklich Neutralität oder geht es ihm darum, dass er seine historische Macht weiter etablieren kann oder weiter daran festhalten kann? Oh, jetzt wurde es sehr pathetisch. Gut.
Das ist aber ein schönes Stichwort, Neutralität. Also als wir das letzte Mal geredet hatten, ging es ja um die Washington Post. Die ist jetzt schon wieder aufgefallen. Diesmal, weil ihr milliardenschwerer Besitzer Bezos, hatten wir eben schon angeteasert, weil Bezos der Redaktion untersagt hatte, eine Wahlempfehlung abzugeben. Die Los Angeles Times ist davon auch betroffen. Sowas wie Wahlempfehlungen wie in den USA, das kennen wir in Deutschland überhaupt nicht. Was ist das eigentlich für eine seltsame Tradition? Kannst du mir die erklären?
Ja, also dazu muss man vielleicht als Grundlage wissen, dass es in den USA sehr, sehr stark getrennte Redaktionen gibt zwischen nachrichtlicher Berichterstattung und Kommentarschreiberei, also die sozusagen so die Opinion Section, die Op-Ed-Schreiber. Bei uns kennt man das ja eher so, dass dann in den Kommentaren auch die gleichen Schreiber auftauchen wie diejenigen, die vor Ort waren und darüber berichtet haben. Hier ist das einfach immer eine getrennte Redaktion. Und diese Editorial Boards, also diese Opinion Writers, setzen sich seit Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten hin und geben eben eine Wahlempfehlung ab und sagen, wir als Redaktion haben auf Basis unserer Werte das und das abgewogen und die politischen Inhalte von Kandidat X halten wir deshalb für würdig, dass wir Ihnen hiermit klar empfehlen, bitte stimmen Sie für Kamala Harris. Ja, die Frage ist natürlich, wen erreicht das und stimmt es irgendjemanden um? Also gerade in unserer aktuellen politischen Gemengelage und in der aktuellen Polarisierung. Ich meine, allein wie viel wir jetzt uns darüber unterhalten haben, dass die alle in extremen Lagern sind, dass das relativ klar erkennbar ist, wer wohin gehört und dass in der Mitte nicht mehr viel passiert, ist sowieso die Frage, wen erreicht jetzt eine Wahlempfehlung in der Times für Kamala Harris? Wen stimmt das um? Aber natürlich können die schon dann auch nochmal klar aufzeigen, was für eine große Gefahr Donald Trump wäre. Und man hat dann immer so das Bild vor Augen, so ein Trump-Fan wird sich jetzt davon nicht umstimmen lassen. Aber die Frage ist ja, gelingt es vielleicht jemanden von der Stimmabgabe zu überzeugen, der zu Hause geblieben wäre? Indem man nochmal klar schreibt, dieser Mensch ist nicht irgendwie lustiges Entertainment und eine orangene Hauttönung oder sowas, sondern dieser Mensch hat eine sehr gefährliche Agenda, die übel hinter Minderheiten her sein möchte. Und wenn es dann eben so ist, dass eine solche Empfehlung, wie jetzt im Fall von der LA Times und von der Washington Post, verweigert wird, dann gäbe es da einen Unterschied, wenn diese Verweigerung oder die Tatsache, dass man sagt, nee, wir wollen neutral sein, wenn man das vor einem halben Jahr entschieden hätte oder vielleicht vor 2 Jahren. Aber das Problem ist, bei der Washington Post, dass anscheinend diese Wahlempfehlung für Kamala Harris in der Schublade lag, fertiggeschrieben war von den Kommentatoren und dann Bezos sich eingeschaltet hat und gesagt hat, wir werden das nicht drucken, weil wir neutral sein müssen. Und das hat natürlich einen ganz anderen Beigeschmack dann dadurch.
Du hattest eben gesagt, im Grunde ist das vorauseilender Gehorsam, was da passiert. Könnte es auch genauso gut sein, dass Bezos Trump toll findet, dass er Trump auf diese Weise implizit unterstützen will?
Ob er ihn toll findet, darüber liegen mir keine Berichte vor. Ob er das Gefühl hat, dass dieser Mensch ihm das Leben sehr schwer machen könnte und seinem neben der Washington Post anderem Hobbyprojekt Amazon durchaus. Oder auch seine Weltraumfirma, die natürlich auch stark durch die Regierung finanziert würde. Und wo ja Bezos auch in Konkurrenz zum Beispiel mit SpaceX von Elon Musk steht. Also ich glaube schon, dass er sich politisch etwas davon verspricht. Und es gibt ja auch tatsächlich diese Kombination, dass jemand von Bezos' Weltraumfirma kurz vorher sich mit dem Wahlkampfteam von Trump unterhalten hatte. Also auch da wirkt es eben so, als sei diese Entscheidung, dieses komische Editorial zurückzuziehen, nicht vom Himmel gefallen, sondern eben auf Basis von einer kühlen Abwägung getroffen worden. Und das, denke ich, ist dann natürlich auch eher das Problem. Es geht jetzt nicht so unbedingt darum, ja, also wen empfehlen die da jetzt oder so und wen erreicht das, sondern es geht um die Frage, wie können wir diesem Journalismus und diesem Titel denn noch vertrauen, wenn von ganz oben offensichtlich solche Direktiven mit einer solchen politischen Färbung getroffen werden oder vorgegeben werden.
Im Nachgang dieser Entscheidung soll die Washington Post 250.000 Abonnenten verloren haben. Jetzt ist Jeff Bezos so stinkreich, dass er das vermutlich nicht merken wird. Aber was bedeutet das jetzt für die Washington Post selbst?
Ja, dann sind wir in einem komplexen weiteren Element der Abo-Kündigung, nämlich wem schade ich damit eigentlich? Also setze ich da ein Signal gegen Jeff Bezos, dass er nochmal überlegt, ob diese Editorial-Entscheidung richtig war oder ob er seinen Medientitel anders benutzt? Oder wenn da 10% der Abos verloren gehen oder vielleicht sogar noch mehr jetzt in den nächsten Tagen, schade ich damit eigentlich einer Redaktion, die ja eine sehr solide investigative Arbeit leistet? Also die tatsächlichen Redakteure in der Fläche sind ja, also denen kann man ja gar nicht viel vorwerfen und die arbeiten natürlich auch investigativ und schauen den Mächtigen auf die Finger, so wie man sich das oft wünscht von einem Titel. Und ja, also mich würde interessieren, auch da, das müssen wir dann auch in unsere Mail an Jeff Bezos aufnehmen, wenn wir ihm schreiben, ob er eigentlich bereut, diese Zeitung gekauft zu haben und ob er die nicht eigentlich auch loswerden will, weil ich meine, das ist doch nur Ärger für den Mann. Der kann doch ein leichtes Leben haben, ohne irgendwie so dieses Spielzeug sich ans Bein zu binden. Aber gleichzeitig nehme ich dann an, dass die eben doch auch gut finden, wenn sie so einen Einfluss noch haben und auch so eine Macht nach außen ausdrücken. Das ist vielleicht auch das, was jetzt irgendwie alles nochmal so zusammenfügt, über das wir geredet haben. So auch sowas wie Elon Musk, der sich da nach hinten stellt. Das ist natürlich auch einfach ein Stolz darauf, in diese Machtzirkel reinzukommen und sich da eigentlich auch reinzukaufen, natürlich mit astronomischen Spenden und plötzlich selber mitbestimmen zu können, wie dieses Land und damit ja eigentlich auch sogar die Welt künftig geführt wird. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt kann man dann auch sehen, dass die sich sowas Kompliziertes leisten wie so eine Zeitung.
Christian Fahrenbach, vielen Dank.
Ich sage auch vielen Dank.
Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.